Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und heute erreichte mich eine E-Mail zur Sendung von gestern, und zwar eine E-Mail von der Frau, auf die alle sehnsüchtig warten und die sich in dieser zweiten Staffel bislang noch gar nicht zu Wort gemeldet hatte. Unsere Stammzuhörerin Elfriede Ackermann aus Buxtehude hat mir nämlich Folgendes geschrieben. Relativ lange Mail, wahrscheinlich sogar die längste, die sie bisher geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Elsbeck, mein durchaus bereits fortgeschrittenes, aber nicht näher zu benennendes Alter verpflichtet mich geradezu, Ihnen infolge Ihrer gestrigen Sendung Folgendes mitzuteilen. Sie sprachen zunächst von der laut Appetito-Statistik beliebtesten Speise in deutschen Senioreneinrichtungen, dem Grüne-Bohnen-Eintopf. Später berichteten Sie von dem Umzugswagen, der einen Zaun am Weißen Haus in Washington beschädigt hatte, und scherzten, dass es sich um US-Präsident Biden, beinahe mein Jahrgang, gehandelt haben könne, der seinen Umzug ins Seniorenheim vorbereite. Wieso, frage ich Sie, haben Sie beides nicht miteinander verknüpft und sich den Witz entgehen lassen, dass auch Biden im Altenheim endlich Bohneneintopf essen will? Das hätten wohl selbst Angehörige meines Alters, die ebenfalls zu einem Anflug von Selbstironie neigen, sicher als erheiternd empfunden. Schade drum. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Sie gestern erstmals von Ihrer Tradition abgerückt sind und keine koffeinhaltige Apfelschorle in der Sendung tranken. Wie kam es dazu? Dies jedenfalls färbte sogar schlecht auf meinen Königspudel Bertram ab, der entgegen seiner Gewohnheit vor dem Schlafengehen seinen Trinknapf nicht mehr leeren wollte. Doppelt enttäuschte Grüße und dennoch gewohnt hochachtungsvoll, Ihre Elfriede Ackermann. Huh, Elfi, da muss ich jetzt erstmal was ordnen oder zusammenbringen. Also erstmal die koffeinhaltige Apfelschorle, die hatte ich hier durchaus gestern auch stehen, aber habe sie tatsächlich in der Sendung vergessen zu trinken, weil ich gestern so auf das Zusammentackern der Inhalte fokussiert war. Wie bringe ich das jetzt zusammen und leite das wunderbar ineinander über? Da habe ich das tatsächlich mal außen vor gelassen, und ganz ehrlich, es ist zwar das Kultgetränk zur Sendung, aber es muss ja jetzt nicht in jeder einzelnen Folge vorkommen. Aber liebe Elfi, damit du zufrieden bist, heute machen wir das direkt jetzt schon mal zu Beginn. Prost! Gut, also wenn dein Hund sonst vor dem Schlafengehen dehydriert, dann... ja, muss ich vielleicht doch gucken, dass ich es in jeder Sendung mache, aber nein, eigentlich fand ich das gar nicht schlecht. Ist mir nachher auch aufgefallen, dass ich es nicht getrunken habe gestern in der Sendung, aber ich habe es halt vorher und nachher getrunken, also von daher, ja, gucken wir mal, wie wir es machen. Aber nicht wieder schreiben, wenn ich es nicht noch einmal unterlassen sollte, Elfi. So, und der Gag mit Joe Biden, naja, gut, hätte man machen können, klar, ein Zusammenhang, der sich angeboten hätte, Elfi. Aber ich würde sagen, den Gag lasse ich dir exklusiv, wenn du dann mal im Altenheim landest. Da kannst du das ja auch noch mal bringen, sozusagen eine exklusive Serviceleistung von mir für dich. So, und dann gehen wir mal in unsere heutigen Themen rein, wo wir da gerade schon wieder beim Thema Essen waren mit dieser Appetito-Geschichte. Heute hat das Europäische Gericht, und damit meine ich nicht den Europäischen Gerichtshof, sondern das EU-Gericht in Luxemburg, den Vertretern des Schweizer Emmentalers einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da fragt man sich, ja gut, die Schweiz ist ja gar kein EU-Mitglied, wie können die denn vor dem EU-Gericht klagen? Ja, da sieht man mal, wie aufgeschlossen die EU ist, auch gegen Ländern außerhalb der EU, obwohl die Schweiz liegt ja eigentlich mittendrin in der EU und tritt trotzdem nicht bei, aus gutem Grund jedenfalls. ist folgendes: Emmentaler Käse muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichts nicht zwingend aus der Schweiz stammen. Eine entsprechende Klage der Schweizer Branchenorganisation Emmentaler Switzerland wies das EU-Gericht heute in Luxemburg ab. Ziel der Klage war der Schutz der Bezeichnung Emmentaler als Marke in der EU. Aha, da sehen wir es. Also die Schweizer klagen in der EU, dass dort ihre Bezeichnung Emmentaler einzigartig sein soll. Mit der Klage wollte der Verband erreichen, dass nur Schweizer Emmentaler so bezeichnet werden darf. Bei einem Käse, der nicht aus der Schweiz stammt, müsste dann die Herkunftsregion zusätzlich angegeben werden, zum Beispiel Allgäuer Emmentaler. Der Verband klagte deshalb gegen das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Eigentum ist auch nicht schlecht, geistiges Eigentum. EU-IPO, das gibt es tatsächlich, ein Amt der EU für geistiges Eigentum. EU-IPO heißt das, also EU-IPO, falls Sie das mal irgendwann brauchen, wenn Sie selber mal geistiges Eigentum anmelden wollen und das deutsche Patentamt umgehen wollen, dann melden Sie es doch einfach dem EU-IPO. Die Luxemburger Richter wiesen dies nun zurück. Emmentaler beschreibe für die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise eine Käsesorte und nicht die geografische Herkunft. Daher könne der Begriff nicht als Marke geschützt werden. Gegen das Urteil kann noch vor dem höchsten europäischen Gericht, dem EuGH, vorgegangen werden, also dem eben schon erwähnten Europäischen Gerichtshof. So, das ist eine wunderbare Formulierung, die wir hier mal rausgreifen müssen. Emmentaler beschreibe, sagt das EU-Gericht in Luxemburg, für die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise eine Käsesorte und nicht die geografische Herkunft. Was sind denn maßgebliche deutsche Verkehrskreise? Irgendwie Rewe, Edeka, Lidl und Aldi oder was? Also ist ja eine sehr verklausulierte Begründung des Gerichts hier. Maßgebliche deutsche Verkehrskreise, kann man auch sagen, wenn es mit Verkehr zu tun hat, hätte da nicht nochmal Volker Wissing seine Unterschrift runtersetzen müssen oder so. Dass dann hier die Einfuhr verweigert wird oder was hinter der Grenze, ich weiß es nicht. Also eine interessante Gerichtsbegründung, aber dann wissen Sie demnächst, meine Damen und Herren, immer noch nicht, wenn Sie gerne Emmentaler kaufen und essen, ist es jetzt der Schweizer oder ist es dann doch irgendwie aus dem Allgäu oder sonst wo? Gucken Sie immer genau auf die Verpackung. Und aber es ist natürlich eine typisch Schweizer Anwandlung. Wer hat es erfunden? Die Schweizer, sie wollten es mal wieder wissen, aber die EU gönnt es ihnen nicht. In dem Sinn muss ich auch sagen, völlig zu Recht. Denn die Holländer, die ja das zweite große Käseland auf dem europäischen Kontinent sind, die haben das viel schlauer gemacht. Denn beispielsweise der Edammer, so ein gewisses Pendant zum Emmentaler, der ist seit 2010 bereits ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe und der berühmte Leerdammer, der ist sogar als Markenname geschützt. Also so macht man es, liebe Schweizer, guckt da mal nach Holland. Wobei, na gut, Holland liegt ja auch in der EU, ne? Da hat man das ja mit dem Schutz ein bisschen einfacher vor diesem EU-IPO, wenn es denn da angemeldet worden wäre. Übrigens fand ich gestern noch, das als kleiner Nachtrag fällt mir gerade noch ein, wo ich an die Meldung von Elfi denke, an die E-Mail von Elfi denke, bei diesem Appetito-Ranking mit der beliebtesten Kantinennahrung in deutschen Betriebskantinen, da ist ja die Currywurst bekanntlich abgerutscht, wie wir berichteten, aber was ich gestern noch vergessen hatte, ist, dass Appetito hervorgehoben hat, die Currywurst mit Wellenschnittpommes schaffte es dieses Jahr nur auf den dritten Platz, wo ich mich ja frage, mit Wellenschnittpommes, was ist denn dann bei der Currywurst mit ganz normalen Pommes, die überhaupt keinen Zuschnitt haben, mit diesen ganz normalen Stabpommes und was soll das hier überhaupt mit Wellenschnitt? Wie verwöhnt sind denn deutsche Mitarbeiter in deutschen Unternehmen mittlerweile, dass es bei der Currywurst unbedingt Wellenschnittpommes haben muss? Also da sollte man mal nicht so eine Welle machen, finde ich. So, gut, bevor das Niveau jetzt schlechter wird und Elfi nochmal zur Tastatur geht, machen wir mal schnell weiter. Zwei Tiermeldungen haben wir nämlich noch. Und zwar eine Meldung hat die Neuseeländer auf den Plan gerufen und die Wut der Neuseeländer provoziert. Und zwar hat ein Zoo in Amerika, in Miami, den Kiwi, der ja sozusagen das Nationalsymbol, der Nationalvogel Neuseelands ist, schändlich behandelt. Ich hatte nämlich einen Kiwi bei sich sozusagen zur Besichtigung, wenn man das so sagen kann, bei Zootieren, ein Exemplar namens Paora. Und das konnte bei Tageslicht von den Zoobesuchern gestreichelt, fotografiert werden. Man konnte ein Selfie mit diesem armen Kiwi machen und das als Online-Videos verbreiten und so weiter und so fort, wenn man denn $20 gezahlt hat, zusätzlich zu den Eintrittsgebühren. Und das hat deshalb die Neuseeländer so empört, weil Kiwis ja nachtaktive Tiere sind und hier wurden sie extra bei Tageslicht herausgezerrt, ja, und diesen Touristen und Zoobesuchern zum Fraß vorgeworfen. Und am Dienstag hatten aufgebrachte Neuseeländer eine Online-Petition unter dem Titel Rettet diesen misshandelten Kiwi gestartet. Paora war 2019 im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Nationalzoo und der neuseeländischen Regierung als Ei in den Zoo von Miami geschickt worden. Er wurde gezähmt und ist 4 Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt, hieß es in der Petition. Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug. Ja, so, da gibt's einige Dinge, die nicht Amerikas Spielzeug sind, aber von den Amis trotzdem als solches betrachtet werden, ja, unter anderem deutsche Politiker, aber egal. Der Zoo in Florida entschuldigte sich nun für den Stress, den das Video ausgelöst habe. Die Besucherbegegnung mit dem Tier sei im Nachhinein betrachtet nicht gut durchdacht gewesen, speziell im Hinblick auf die nationale Symbolik dieses ikonischen Tieres, hieß es in der Erklärung des Zoos von Miami. Der Zoo dankte den Neuseeländern für ihre Sorge, Liebe und Leidenschaft für diesen bemerkenswerten Vogel. Es werde nun ein spezielles Habitat für Paora geschaffen, um ihm weiterhin den Schutz zu bieten, den er braucht. Also weiterhin, wieso weiterhin? Den hatte er bislang gar nicht gehabt. Und gleichzeitig seine natürlichen Instinkte zu respektieren und zu unterstützen. Es soll ihm der Schutz geboten werden, den er braucht, und die natürlichen Instinkte respektiert und unterstützt werden. Das sind, glaube ich, dieselben Dinge, die sich Robert Habeck gerade in der Bundesregierung wünscht vom Kanzler, ja. Erstens mal beschützt zu werden vor dieser übergriffigen FDP, ja, und die natürlichen Instinkte zu respektieren, die Instinkte, dass mehr Wärmepumpenheizung eingebaut werden müssen, ja, und ihn dabei zu unterstützen. Ja, und ich meine, Kiwis sind ja im Grunde genommen auch grün. Was? Bitte? Ach so, nee, genau, es geht ja hier um die Tiere und nicht um die Früchte. Na gut, egal, die Früchte sind es ja auch nur von innen, von außen sind sie braun. Aber gut, da mache ich jetzt keinen politischen Kommentar zu. Was hier auch noch schön ist in dieser dpa-Meldung, die Erwähnung, markant an Kiwis sind ihre fellartigen, zarten Federn, ihre starken Beine mit großen Füßen und scharfen Krallen, ihre verkümmerten Flügel und ihre langen Schnäbel. Es ist aber auch widersprüchlich, oder? Auf der einen Seite zart, Federn, aber verkümmerte Flügel, auf der einen Seite starke Beine und große Füße, aber dann doch lange Schnäbel, also es, naja gut, die Neuseeländer betrachten den Sonderling voller Stolz als ihr Wahrzeichen, da gehört aber auch einiges zu, muss man sagen. So, naja, gut, auf jeden Fall seien wir froh, dass dieser Kiwi jetzt endlich wieder seine Ruhe hat und dass der Zoo in Miami jetzt mal $20 weniger da pro Besucher hat. Na gut, das kann ja dann ein sonderliches Individuum namens Donald wieder finanziell ausgleichen, was da um die Ecke wohnt. Na gut, ist jetzt auch egal. Zweite Tiermeldung für heute aus Berlin, ja, da gibt es ja sowas auch manchmal. Da ist nämlich gestern Abend ein Waschbär entdeckt worden in einem Berliner Bus. Ein ungewöhnlicher Fahrgast hat sich am Dienstagabend an Bord eines Berliner Busses geschlichen. Der Waschbär hatte es sich im hinteren Teil des Fahrzeuges gemütlich gemacht. Ein Busfahrer entdeckte den blinden Passagier gegen 19 Uhr an der Haltestelle Tempelhofer Damm, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weil es sich bei dem Stopp um eine Endhaltestelle handelt, hatte der Fahrer an der Wendeschleife eine Pause eingelegt und die Bustüren zum Lüften geöffnet. Gut, wenn so ein Waschbär da hinten drin ist, will ich auch mal durchlüften. Dabei muss sich das Jungtier der Polizei zufolge in den Bus geschlichen haben. Der Busfahrer rief die Polizei, die anschließend einen Naturschutzranger benachrichtigte. Sowas gibt's noch in Berlin. Der Ranger kümmerte sich um den Waschbären und setzte ihn in der Nähe aus. Und jetzt kommt ein wunderbarer Tweet, den die Berliner Polizei zu dem Fall abgesetzt hat, nämlich mit den Worten: Was ist flauschig, hat eine Maske auf und kein Geld für das 49-Euro-Ticket? Dazu noch ein paar Fotos des schnuckeligen Waschbären. Also da sind wir auch schon wieder beim Flauschigen, genauso wie dieser Kiwi im Zoo von Miami. Aber da muss ich ehrlich sagen, würde ich lieber so einen Waschbär in so einem Berliner Bus mal sehen, als so einen Kiwi im Miami Zoo. Ja, gut, also auf sowas kann man auch in Berlin stoßen. Da muss nicht immer alles schlecht sein. Übrigens der Tempelhofer Damm. Das ist ja eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Ein- und Ausfallstraße in Berlin. Da hat der Waschbär wahrscheinlich das Wort Ein- und Ausfall wörtlich genommen und sich auf seine Maskierung berufen, ja. Jedenfalls wird der Tempelhofer Damm saniert derzeit und da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Waschbär da auch zu viel kriegt, solange wie sowas in Berlin dauert und gesagt hat, hier will ich weg, hier will ich raus, da fahre ich auch mal gerne schwarz. So. Und dann gibt's zum Schluss noch was, meine Damen und Herren, aus dem Haushaltsbereich. Ein Bügeleisen wurde heute für 100 oder es war schon gestern Abend zu später Stunde, ein Bügeleisen wurde für 161 Millionen Dollar versteigert. Wer von Ihnen weiß, was das für ein Bügeleisen ist? Wenn Sie es wirklich wissen, dann schreiben Sie es mir an info@schonwieder23uhr oder auf unsere Instagram-Seite schonwieder23uhr. Und vielleicht gibt es ja was zu gewinnen, vielleicht aber auch nicht. Sie können es ja einfach mal probieren. Elfi, deine Teilnahme ist hier rechtlich ausgeschlossen, ja. Also nochmal, wenn Sie wissen, welches Bügeleisen gestern Abend für 161 Millionen Dollar versteigert worden ist, dann melden Sie sich bei mir. Und damit entlasse ich Sie für heute in die Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.